free audio post-production by Alphonic.com.
Wir verlassen den Holzweg
und gehen zu den Güterwegen. Regional, biologisch und fair. Die erste Food Corp in Kirchdorf macht Radio. Jeden zweiten Freitag von 17.15 Uhr bis 18.30 Uhr.
Also ich kenne meine Kuh.
Ich kenne meine Kuh. Und du?
Ich kenne meine Kuh.
Herzlich willkommen zum heutigen Kamingespräch im Cambium, im Fähring. Das ist ein Gemeinschaftswohnprojekt, wo auch zwei der hier anwesenden oder mehr sogar beteiligt sind, in Form vom Gemüseanbau und Ernte. Und wir haben heute wieder die Situation, dass Teilnehmende von der Gemüsebauexkursion der ÖBV, wir Campesina, die hier im Südosten der Steiermark stattfindet gerade, auch hier da sind. Genau. Und schön, dass ihr von daheim wieder mit dabei seid bei unserem Kamingespräch. Das Kamingespräch findet statt im Rahmen vom Projekt Frauen sehen Zukunft. Das ist ein Projekt von der ÖBV Via Campesina, wo es darum geht, Frauen Raum zu geben, um ihre Situation und ihre Lösungen, ihre Forderungen, Herausforderungen zu sprechen, ihre Handlungsspielräume zu eröffnen und einfach Raum zum Austauschen und um die Stimme zu erheben. Und wir haben heute hier eine Frau, die gerne ihre Stimme erhebt. Lia Czerny. Genau. Die hier, nicht weit von hier, 20 Kilometer ungefähr, einen kleinen Gemüsebaubetrieb betreibt, noch nicht allzu langer Zeit, die einen Sprung gewagt hat in ein Arbeitsfeld, das sie noch nicht so gut gekannt hat. Genau. Und wir wollen eben heute erstens einmal mit der Lia drüber reden, wie das für sie so ist, aber dann auch über Gemüsevielfalt auf kleinen Höfen, über Anbau, über Direktvermarktung, welche Rollen spielen für uns die Konsumierenden, was für kooperative Strukturen sehen wir gut. Wir haben jetzt schon einige Betriebe auch gesehen, ganz verschiedene Betriebe, so verschieden wie wir Menschen sind, und haben auch viele Eindrücke gesammelt. Wir teilen das auch gerne mit euch. Genau. Der Ablauf ist so gedacht, dass am Anfang Lia und ich ein Gespräch führen und circa nach einer halben Stunde dürft ihr euch alle einschalten und austauschen und Fragen stellen und ja, was euch so betrifft, und wir werden gemeinsam diskutieren. Lia, ja. Schön, dass du da bist. Du warst ja heute Nachmittag schon dabei. Ja, wir haben schon ein bisschen geplaudert, genau. Ich kenne dich noch nicht gut. Darum bitte ich dich, dass du dich einmal vorstellst. Genau. Wo du herkommst und was du jetzt magst und warum du dorthin gekommen bist, was du jetzt magst. Genau.
Genau. Also, mein Name ist Lia Czerny. Ich komme ursprünglich aus Klosterneuburg, das ist gleich neben Wien. Nach über viele, viele verschiedene Wege habe ich da jetzt in die Südoststeiermark gebracht. Ich habe ursprünglich Jus studiert, habe auch einige Jahre als Juristin gearbeitet im Menschenrechtsbereich und im Sozialbereich. Und bin dann irgendwann zu dem Schluss gekommen, ich möchte was fundamental Wichtiges und aber auch was Schönes, was mir auch viel gibt, machen. Und bin halt dann recht schnell drauf gekommen, ich möchte gerne meine eigene Nahrung anbauen. Und dann hat sich's über die Zeit so ergeben, dass das immer größer und immer größer geworden ist. Und ich jetzt einen Mini-Gemüsebetrieb jetzt habe. Seit 2018 sind wir auf dem Hof. 2019 habe ich noch den landwirtschaftlichen Facharbeiter nachgemacht. Und seitdem verkaufe ich Gemüsekisten und so noch Überschüsse an Gemüse. Ja, und seit heuer ganz neu, nicht mehr ich allein, die sich da durchwurschtelt, sondern mit ein paar anderen Höfen gemeinsam, wo wir ausprobieren, wie man kooperativ zusammenarbeiten kann, nicht mehrere Leute auf einem Hof, sondern über die Höfe verteilt. Und das ist jetzt gerade unser Experiment, das jetzt, also seit Anfang Juni verkaufen wir da auch die Kisten gemeinsam. Und ich kann jetzt schon sagen, es ist großartig. Es sind viele Sachen, mit denen ich so gekämpft habe alleine, sind jetzt nicht mehr so das Problem. Und wir profitieren, glaube ich, alle ziemlich von der Motivation, von der gegenseitigen und vom gemeinsamen Planen. Genau. Und so ist es jetzt.
Sehr fein. Und wie bist du überhaupt hier in diese Gegend gekommen? Weil wenn du aus Kloster Neuburg bist, in Wien gearbeitet hast, und du warst ja auch bei Vieren aktiv, gehört, genau. Also da hast du schon ein Background, was jetzt politische aktive Arbeit zur Ernährung und Recht auf Nahrung betrifft, genau. Aber wie bist du dann daher gekommen in die Gegend?
Es war eigentlich purer Zufall. Oh. Oder Schicksal, oder wie auch immer man sagen will. Es war der Wunsch eben nicht nur auf der Bildungsebene oder beim politischen Aktivismus was zu machen, sondern wirklich an der Basis und mit meinen Händen in der Erde. Und Kloster Neuburg ist sehr nah an Wien, das heißt, da sind die Grundstückspreise ganz einfach auch in einer ganz anderen Kategorie. Und außerdem war es irgendwie wäre feiner viel Platz und eine ländlichere Gegend für, ich möchte gerne Gemüse anbauen. Und dann haben wir überlegt und sind so ein bisschen ausgeschwärmt, haben überlegt, ob Community oder alleine ein Hof. Und es hat sich dann so ergeben, dass bei meiner Stelle, ich habe bei der Diakonie gearbeitet und die Stelle in Wien wurde aufgelöst und ich konnte aber nach Oberwart wechseln. Und dann sind wir relativ spontan nach Oberwart gezogen, also in die Nähe von Oberwart, 10 Minuten von dort, und haben gesagt, okay, dann schauen wir mal, wie das Landleben so ist. Und dort haben wir einen kleinen Hof gemietet gehabt und das war dann unsere Basis und unser Ausgangspunkt, weil wir da so nett von den Leuten aufgenommen worden sind und das irgendwie den Wunsch, da irgendwo in der Gegend zu bleiben, den hat das halt noch verstärkt. Und dann haben wir einfach gesucht, bis wir dann jetzt unseren Hof gefunden haben. Also wir sind sicher ein Jahr, haben uns alle möglichen Grundstücke, Objekte, alles Mögliche angeschaut. Waren dann auch schon recht müde von der Suche. Und der Hof, es war früher ein Selbstversorgerhof und wir sind dort ausgestiegen und dort war einfach schon so viel, was in die Richtung gegangen ist, in die wir gehen wollten und andere Sachen war so, okay, und das können wir adaptieren. Die Lage hat gepasst. Wir haben beim Haus nichts machen müssen, wir konnten einfach einziehen. Ach, das war wirklich ein großer Glücksfall. Und genau, so sind wir da gelandet.
Und Lia, du sprichst von wir. Wer sind wir?
Ja, klar. Also mein Partner, der Peter, genau, der macht Open-Source-Computer-Sachen. Das heißt, für ihn war es nicht relevant, von wo wir landen. Genau. Ja. Und ich. Und mittlerweile haben wir auch eine kleine Tochter, die wird jetzt 5.
Schön.
Genau. Die gibt es aber jetzt eben erst. Also den Hof haben wir 2018 übernommen, genau. Oder 2018 gekauft, 2019 dann alles übernommen. Und meine Tochter ist dann 2020 auf die Welt gekommen. Also ich habe meine ersten Kisteln schwanger.
Und wie kann ich mir das vorstellen? Also du hast da einen Hof, der quasi aufgelassen ist. War da vorher Gemüseanbau? Nein. Oder weil du musst ja einmal Boden bearbeiten, du musst überlegen, wo mache ich was, wie kann das sein? Also es gibt ja da viele Fragen, wann man hinkommt und das bearbeiten will.
Genau, also das hat sich dann über die Zeit alles so entwickelt. Mhm. Also es war eigentlich war es ganz gut, dass ich den Facharbeiter noch nachgemacht habe und noch nicht gleich eingestiegen bin, weil dadurch habe ich viel Zeit gehabt, mal für uns Gemüse anbauen und schauen, wie sich das entwickelt. Wir sind auch am Hügel, also es gibt kaum ebene Flächen. Es hat den alten Kartoffelacker gegeben Und der Rest ist Wiese. Also wir haben die steile Wiese, da haben wir Dammwild.
Dammwild habt ihr?
Genau, okay. Wir haben Dammwild. Und ursprünglich wollte ich auch noch nachhaltig Händel machen. Genau, da haben wir einen Teil hergerichtet für Ställe, aber im Moment haben wir das jetzt mal auf Eis gelegt, weil Gemüse reicht mal.
Yeah.
Damit ich mich nicht da strudel. Und ja, da war ich ganz viel draußen und habe halt mal getan und geschaut, okay, was ist praktisch und was nicht. Und es ist auch jetzt so, dass, also die Fläche, wo ich Gemüse anbaue, die war nicht immer so groß. Also ich habe jetzt, wenn man die Wege und alles wegrechnet, sind es wahrscheinlich so 500 Quadratmeter Beetfläche, so Daumen mal Pi.
Okay.
Und dann auch noch verstreut halt so ein paar Streuobstbäume und einen Feigenbaum und eine Böschung, wo Beeren sind. Also es ist so, es ist alles arrondiert rund um den Hof, das ist super.
Ja.
Mhm. Genau, und so habe ich halt dann mit der Zeit immer wieder geschaut und erweitert und habe es jetzt so, dass die Gemüsefläche oberhalb vom Haus ist, recht kompakt. Und da arbeite ich. Und unten gibt es noch den alten Kuchelgarten, aber der ist so mehr so die Ausweichfläche im Moment. Das schaffe ich oft dann auch zeitlich nicht.
Und für dich war es gleich klar, dass du Gemüsekisten magst oder dass du...
Ich habe lang herum überlegt, wie ich das am gescheitesten angehe. Und dann war für mich so, okay, ich habe eine relativ kleine Fläche. Mhm. Ich mag nicht viel wegschmeißen. Mhm. Ich mag auch nichts ernten und dann nicht wissen, wo ich es anbringe. Deswegen ist bei mir Marktfahren weggefallen. Mhm. Und damals, also ich habe angefangen, also gerade so viele so YouTube-Videos schauen und neue Betriebe anschauen und was gibt es denn so in dem Bereich, war so vielleicht so 2014, 15, da waren so gerade diese Market Gardener, alles im Entstehen und dann war so, ah okay, da geht einiges auf kleiner Fläche, wenn man es gut anlegt. Und haben wir auch das Konzept von solidarischer Landwirtschaft angeschaut und es hat sich dann so ergeben, weil ich die Kisteln am Anfang noch nach Klosterneuburg gebracht habe.
Oh,
einfach aus dem Grund, weil ich habe ja nicht gewusst, was ich zusammenbringe.
Mhm.
Und ich muss das ja mal ausprobieren. Mhm. Und wenn ich mir was verspreche, dann will ich das auch gut halten können. Und dann waren die Kisteln halt das Praktikabelste. Und mittlerweile, ich finde das mit den Kisteln einfach so fein, weil ich kann es planen. Ich kann, ich muss nichts ernten, was nicht verkauft ist. Und das ist eigentlich das Großartigste. Plus, man kann den Leuten ein paar Sachen geben, die sie sonst nicht kaufen würden, von denen sie dann aber begeistert sind.
Ermutigen.
Also man kann sie ein bisschen besser ermutigen, auch mal andere Sachen auszuprobieren als die klassischen Sachen, die man kennt. Genau.
Und jetzt hast du aber ein Netzwerk hier in der Region, also du fährst nicht mehr nach Klosterneuburg, nicht mehr an. Und hast ein Netzwerk und wie bist du zu dem Netzwerk gekommen?
Das hat sich auch über die Zeit ergeben. Also das war so, es gibt dann in Jennersdorf eine Foodcoop und dann habe ich mich mit denen vernetzt und dann gibt es ein paar kleine Gemüsegärtnereien und dann habe ich mich mit denen vernetzt und so hat sich das über Jahre entwickelt. Man trifft sich halt dann und es war auch so, dass nicht nur mir so gegangen ist, sondern auch mehreren Kollegen und Kolleginnen, dass man halt so allein vor sich hinwurschtelt und irgendwie dann ist man hinten nach und dann geht alles, läuft vielleicht nicht so und dann hat man einen Riesenstress und hat aber niemanden, mit dem man sich irgendwie austauschen kann, weil Leute, die garteln, da kriegt man ganz viele Tipps, aber das sind so mehr so die Tipps, die so in den Zeitschriften stehen, sage ich jetzt mal. Das sind so dann nette Gespräche, aber es bringt einem für das Problem nicht und oft haben die auch nicht so den, das Gespür für was das braucht, wenn man sich jetzt nicht nur einen Salat ansetzt, sondern wenn man für eine bestimmte Menge den Salat setzt. So, genau, also die Größenordnungen sind andere. Und mit den großen Gemüsebauern oder Landwirten kann man sich aber auch nicht so wirklich austauschen, weil die sind ganz woanders. Und das passt für mich nicht, weil ich wollte auch, also wir haben einen Traktor, aber ich verwende halt so wenig wie möglich. Mhm. Ich habe schon einige pragmatische Entscheidungen auch getroffen, damit es machbar ist für mich. Ja. Aber genau. Und dann hat sich aus dem ein Gärtnerstammtisch entwickelt.
Mhm. Genau.
Das war eine großartige Entscheidung. Ich glaube, es hat ein ganzes Jahr gedauert, bis wir es mal geschafft haben, dass wir wirklich einen Termin machen. Und dann haben wir den ersten Termin gehabt und ich glaube, wir sind alle aufgegangen und es war so großartig. Und dann haben wir das fix mal gemacht, dass wir das einmal im Monat machen und eigentlich relativ offen, aber es hat sich dann rauskristallisiert, dass ein bestimmtes Grüppchen aus der Region halt immer kommt und wir haben das immer bei irgendwem daheim gemacht. Das heißt, wir haben den Betrieb von den anderen gesehen, wir haben uns austauschen können. Genau, haben gemeinsam getratscht und gegessen und ja, gefachsimpelt. Und irgendwann war dann auch so, ja, eigentlich sind wir alles recht kleine Betriebe. Mhm. Und es gibt ganz viele Sachen auch jenseits des Gemüseanbaus, die man machen muss oder die man beachten muss. Das, wie komme ich zu Kunden? Wo bringe ich mein Gemüse an? Mache ich irgendwas, Social Media, irgendwelche Veranstaltungen, was auch immer? Und irgendwie hat sich das dann, ich weiß gar nicht mehr genau, hat sich das dann so entwickelt, dass wir dann gesagt haben, ja, eigentlich ist das blöd, dass fünfmal jeder macht und dann hat man nicht mehr genug Zeit für den Anbau. Bündeln wir doch das und schauen wir, dass wir gemeinsam was auf die Beine stellen. Und deswegen haben wir jetzt im Winter mal begonnen, uns ein bisschen abzusprechen, wer zieht welche Kulturen vor, genau, was brauchen wir, und haben uns jetzt einmal, also wirklich ein realistisches Ziel gesteckt, weil wir wollten uns auch da alle nicht übernehmen am Anfang und haben gesagt, okay, wir wollen 20 Kisten machen. Und unser Gemüse halt auch. Und ein bisschen aufgeteilt, dass auch, wenn zwar am einzelnen Hof dann vielleicht nicht mehr so die Vielfalt vorhanden ist, aber eh immer noch eine recht große Vielfalt, aber man braucht sich nicht auf so viele Sachen konzentrieren und das macht auch schon sehr viel aus und entstresst ziemlich. Genau, also wir machen 20 Kisten und weil wir wissen, dass Leute sich eher ungern binden, haben wir uns jetzt mal zum Beginn ein Konzept überlegt, dass die sich immer für 3 Monate verpflichten.
Okay.
Genau, das heißt, wir haben jetzt im Juni gestartet. Das heißt, für Juni, Juli, August haben sich die Leute jetzt verpflichtet. Mhm. Und mit Anfang September können sie sich wieder neu entscheiden für die nächsten 3 Monate. Und wir haben auch, für die es mal ausprobieren wollen, haben wir dann auch noch Einzelkisten und Fünferblöcke. Und das haben wir einfach in der Preisgestaltung berücksichtigt, dass das für uns mehr Aufwand ist und schlechter planbar ist. Weil uns wäre natürlich am liebsten, es nehmen alle Abokisten einmal die Woche und wir ernten das, was zu ernten ist.
Und genau. Das Konzept ist so, dass ihr, also nebenbei, hast du keine eigenen Kisten, sondern du hast nur die gemeinschaftlichen Kisten.
Genau, ja. Genau. Ich habe die gemeinschaftlichen Kisten. Ich habe einen Kühlschrank vorm Hof, wo Überschüsse ein bisschen was, genau. Oder im Herbst, ich baue zum Beispiel einfach, weil ich sie auch so liebe und weil sie gut halten, sind ganz viel Physalis an.
Mhm.
Die halten sich auch gut. Die verkaufe ich dann noch extra. Ja, also ja. so hat jeder noch seine Sachen, die irgendwie noch daneben sind. Aber dieses wirklich diese Vielfalt in den gemischten Kisten, da gibt es jetzt nur die gemeinsamen.
Und ihr habt das euch einfach das Konzept selber überlegt, nehme ich an.
Genau.
Und probiert es einfach
genau,
aus.
Genau.
Und auch wie sie das dann aufteilt, die Einnahmen, je nachdem, wie man halt sonst Gemüsekisten zusammengestellt hat. Je nach Preis oder irgendwie vierteln.
Genau, wir vierteln jetzt einmal.
Ja, super.
Also, genau.
Ja.
Und schauen dann, also wir haben ein recht gutes oder ein sehr gutes Vertrauensverhältnis und wir wollen das alle. Und deswegen ist für uns okay, das jetzt am Anfang mal so zu schauen und dann werden wir schauen, wie sich's weiterentwickelt. Also wir haben ganz klar kommuniziert, wenn irgendwer das Gefühl hat, man tut jetzt mehr oder es ist irgendwie, man hat das Gefühl, es passt das Verhältnis nicht, dass wir es offen ansprechen und ich glaube, das wird so funktionieren.
Super.
Dass, Genau. Also wir haben auch einen Kollegen, der hat zum Beispiel, der hat viele kleinere Tunnel und einen Kühlraum. Das heißt, der ist prädestiniert für Wintergemüse. Das heißt, wir werden dann schauen, wie wir das im Winter machen. Und das sind wir erst jetzt am Entwickeln und Überlegen. Das heißt, das wissen wir noch gar nicht. Vielleicht bieten wir es auch nur alle 2 Wochen an im Winter, damit den Leuten die Rüben und das Kraut nicht zu langweilig wird.
Sehr gut,
Genau. Und wir schauen, dass wir wirklich eine große Vielfalt in den Kisteln immer haben. Super, ja. Also wir haben, eigentlich war unser Plan 8 verschiedene Sachen pro Kistel. Und wir sind aber jetzt eigentlich jedes Mal drüber.
Wow.
Und super. Machen halt ein bisschen kleinere Portionen, aber es ist so, ja, es, das geht sich gut aus. Und mit der Menge geht es sich dabei auch gut aus und die Logistik haben wir jetzt auch gut entwickelt. Es ist auch, also es ist ganz cool, weil entweder haben wir Besprechung und fahren quasi sternförmig aus und treffen uns und backen gemeinsam und haben Besprechung, oder einer fährt alle Höfe ab, sammelt alles ein, beim letzten Hof wird gepackt und dann geht das wieder retour und alle anderen können, haben aber Arbeitszeit quasi gewonnen.
Ja. Also weg von dem allein zuständig sein, allein verantwortlich sein, allein überall Fachfrau zu sein, oder Fachmann, Das sind einfach die Fähigkeiten, die da sind, werden geteilt.
Genau. Und es ist auch, weil das Kistelbacken zu zweit oder zu viert ist sicher nicht das Effizienteste, aber es ist großartig. Ja, und es passiert so viel Austausch und es macht so viel Spaß. Ja. Genau, also das ist es wert, jede Minute. Und wir haben auch, also wir haben immer am Donnerstag den Abholtag. Und wir haben das so gemacht, dass ab 14 Uhr können die Kisteln geholt werden. Also wir haben genug Zeit, um zu ernten, um zu packen, um herumzufahren. Das geht sich alles wirklich gut aus. Und wir haben an fast allen Orten eine Kühlmöglichkeit, wo wir die Kistel reinstellen. Und die Leute können sich dann selbstständig abholen.
Also es super.
Es gibt manche, die wollen plaudern und dann sieht man sich eh. Ja. Und mit denen tauscht man sich dann aus.
War super hier. Ich bin ganz begeistert. Ich denke, das ist eine innovative Form, was vielen Kleinen auch ermöglicht, diesen Schritt zu machen, den du gemacht hast. Weil wenn du ganz alleine wärst, hast du weit mehr Aufwand wahrscheinlich und müsstest alle möglichen Unterstützungen dir einkaufen oder irgendwie erlangen.
Also es ist so, weil also die ersten Jahre ist... also außer jetzt unser eigenes Essen, weil wir halt dann von den Überschüssen leben haben können. Und das ist natürlich, also ich finde, es soll schon auch einen Wert haben, aber es ist halt in Relation zur Arbeit, hat es jetzt nicht so gut ausgeschaut, was dann rauskommt. Und so teilt sich es aber anders auf. Und es ist auch noch, also es ist jetzt auch noch Platz nach oben, aber ich finde es gut, nicht zu strudeln und mal schauen, was geht sich gut aus, und dann kann man immer noch schauen, was erwartet man und was nicht. Und ebenso kann man am kleinen Hof, das habe ich noch vergessen, das ist übrigens großartig, die Fruchtfolge über die Höfe auch zu verteilen. Also unser Plan ist schon, ich habe jetzt die frühen Paradeiser gehabt zum Beispiel, weil ich habe einen kleinen Tunnel, also nicht so. Also ich habe 2 kleine Tunnel, aber insgesamt vielleicht 70 Quadratmeter oder so. Und ich habe halt immer einmal Gurken, einmal Paradeiser angebaut gehabt. Und jetzt machen wir das über die Höfe verteilt. Jetzt habe ich die Paradeiser und nächstes Jahr habe ich da die Gurken. Und dann kann man viel, viel längere Fruchtfolgeabstände lassen.
Das habt ihr, ihr habt gemeinsam eine größere Fläche, die sie gemeinsam bearbeitet, eigentlich mehr oder weniger, und gemeinsam vermarktet und die Fruchtfolge über diese Fläche verteilt. Das ist total genial.
Genau.
Ja, super. Danke einmal, Lia. Sehr interessant. Gut, jetzt ist Raum für Fragen, für Austausch, für Ideen, für alles, was ihr teilen wollt. Ich möchte vielleicht eine allgemeine Frage noch so in den Raum werfen. Wir haben jetzt da alle miteinander relativ klein strukturierte Betriebe und Formen des Gemüseanbaus so gehört. Und auch ganz viel Begeisterung. Und für mich ist es schon so, da ist so viel Herzblut drinnen. Ist es gut möglich, dieses Herzblut oder diese Begeisterung auch an die Menschen, die das Gemüse dann essen, weiterzugeben? beziehungsweise auch die Situation, die auf den Höfen oder Betrieben oder in den Gärtnereien ist, auch zu teilen, oder wie kann man das gut machen? Weil wir hier sind alle sehr begeistert und springen an aufeinander. Und die Frage ist, und für uns ist ja wichtig, die kleine Höfe haben, dass auch die Menschen, die es konsumieren, auch diesen Sinn erkennen in den kleinen Höfen, also den Wert der kleinen Höfen und der vielschichtigen und vielteiligen, kleinteiligen Produktion von Gemüse. Genau. Oder wie siehst du das, Lia? Die Vermittlung, wo ist da so ein Impuls, wo man sagen kann, das könnte gut gehen?
Ich glaube, die Kunden, also jetzt gerade auch die Kunden, die bei uns das Gemüse kaufen, die kaufen es auch, weil wir so begeistert sind davon. Mhm. Und die wollen das dann von unseren Höfen, weil sie könnten es irgendwo anders sich auch organisieren. Aber ich glaube, sie spüren die Begeisterung, sind teilweise auch selber gartenbegeistert. Also ich habe auch viele, da tauscht man sich dann über Gartensachen aus. Und ich glaube, das ist auch das, was ausmacht, mhm, und was den Unterschied macht zu einer industriellen Produktion, weil ja, es ist nicht am effizientesten, aber es ist mit ganz viel Herzblut und Begeisterung. Und das macht was. Mhm. Und das schmeckt anders. Mhm. Und das macht was anderes, wenn man es abholt. Mhm. Und das macht was anderes, wenn man sich die Höfe noch anschaut und die Leute dazu kennt und ab und zu plaudert man oder es gibt E-Mail-Verkehr. Es ist viel persönlicher. Und ja, das ist, glaube ich, schon auch was den Leuten, die jetzt das Gemüse kaufen, gefällt. Mhm. Oder was ihnen auch wichtig ist in einer Welt, wo es immer alles immer unpersönlicher wird. Und dann genau, dieser Bezug. Mhm. Und gleichzeitig kann man halt da auch ganz viel Bildungsarbeit leisten. Mhm. Und was auch total Spaß macht und total wichtig ist. Und es ist unglaublich, wie verständnisvoll die Leute dann auch sind, wenn es nicht funktioniert. Oder es ist okay, wenn die Sachen nicht immer so ausschauen, wie sie im Bilderbuch ausschauen.
Genau.
Und das, genau, ich glaube, ohne Begeisterung wäre das zum Beispiel nicht möglich.
Genau, und glaubt ihr oder du, dass auch dieser Erhalt dieser kleinen Strukturen eine Rolle spielt? Oder also dass quasi diese politische Dimension dahinter auch eine Rolle spielt? Weil ohne die Menschen, die also Kisten abonnieren oder solidarische Landwirtschaft betreiben, gäbe es wahrscheinlich diese kleinen Höfe nicht oder nicht in dieser Form und viele gar nicht wahrscheinlich. Ja. Und glaubst du oder glaubt ihr, dass das politische Bewusstsein auch da ist? Oder geht es wirklich rein um Beziehung, ums gute Essen, um dieses Wohlgefühl und das, ja. Weil ich sage das deshalb, weil schlussendlich ist ja auch wichtig, in diese Richtung zu denken und Verbündete zu suchen. Also gerade das ÖPV ist uns wichtig, dass wir versuchen, diese Verbündeten auszuweiten von uns wenigen Kleinen zu vielen, die verstehen, dass es wirklich um diese andere Form der Landwirtschaft oder auch Beziehung geht mit Lebensmitteln, aber eben auch, dann heißt es auch, ich muss meinen Beitrag irgendwo leisten, dass kleine Höfe auch bestehen können oder auch an der Entwicklung beteiligen sich, genau. Ah ja, Isabella?
Ja,
bitte.
Ich bin nicht keine Bäuerin, aber Konsumentin.
Super.
Also ich habe Lias Gemüse von Anfang an gekauft und ich kriege so mit auch in meinem Bekanntenkreis. Zum einen legen die Leute sehr großen Wert auf Bio-Gemüse, also das wird immer mehr. Zum anderen finden es ganz viele Leute schade, dass es in den Supermärkten und sonst wo keine Auswahl mehr gibt. Also es gibt eine Sorte Paradeis und die schmeckt nach nichts. Also das ist das gewesen, was ich zum Beispiel an Lias Gemüse von Anfang an geliebt habe. Ich habe immer tonnenweise Paradeiser von ihr gekauft, weil die einfach 100 verschiedene Sorten hatte, die alle verschieden geschmeckt haben und alle noch nach Paradeiser geschmeckt haben. Und es geht auch immer mehr in Richtung, ich will wissen, wo das Gemüse herkommt. Mhm. Ich möchte die Person, die das Gemüse macht, auch sympathisch finden oder unterstützen. Oder, also ich finde diese Idee auch gut. Mhm. Es gibt ja auch immer mehr Bauernmärkte und so weiter. Also ich glaube schon, dass das im Kommen ist. Oder halt, also ich glaube, und ich hoffe, der Trend geht in die Richtung kleinere Bauernhöfe. Dafür wird es mit Liebe gemacht und man weiß, wie es gemacht wird. Und es ist halt auch eine ganz andere Auswahl an Produkten. Ja, also ich kriege im Supermarkt eine Sorte Gurke. Und bei der Lia waren es 4 mindestens. Mhm. Also, und schmeckt halt auch alles anders. Ja.
Danke, Sabine.
Ja, also ich glaube, ich habe eine Kundin, die hat mir mal gesagt, ja, man muss jetzt die kleinen Höfe und jetzt die Leute in der Nachbarschaft unterstützen, wenn eine Krise kommt und alles. Also sie hat es auch mehr auf ihre persönliche Ebene. So, wem wird man was geben, den Freunden und die, die immer schon gekommen sind oder die, die in der Krise dann kommen und sagen, oh, habt ihr da? Also ich weiß nicht, ob das so die, ja, die coolste Motivation ist, aber es ist zumindest, sie hat sich Gedanken gemacht und ist zu einem Schluss gekommen, wie will ich mit Lebensmitteln versorgt werden.
Ja, ja.
Aber ich glaube, dass vor allem eben Geschmack.
Ja, sicher, überzeugt.
Das,
überzeugt, genau. Ja.
Also ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir mindestens so wichtig wie der Anbau auch dieses Storytelling hinter dem Ganzen machen. Und ich glaube, das gehört, glaube ich, auch zu unseren Aufgaben mit, dass wir die Leute dann auch aufklären, denn die wissen ja sonst nicht, wo es dann herkommt. Also ich glaube, die kleinstrukturierten Betriebe haben da nochmal mehr Arbeitsaufwand irgendwie, dieses Storytelling zu machen. Also das wäre ja schon ein Job für sich. Nicht umsonst werden irgendwie Content-Kreatoren und so weiter gesucht als Vollzeitstelle. Und das ist tatsächlich auch das, was uns hier jetzt am Hof so ein bisschen mit überfordert, dass man irgendwie alles gleichzeitig machen sollte. So dieses Storytelling, der Anbau, der Kontakt mit dem Kunden, der total schön ist und den ich auch brauche, weil er mich motiviert, an der Stange zu bleiben. Aber eben, und ich glaube, dass es wirklich auch unsere Aufgabe ist, wie vorhin die Rednerin gesagt hat, dass wir auch das Politische mit in dieses Storytelling reinpacken, damit die Leute auch wissen, worum es geht, weil... Also ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie es bei euch in Österreich ist, aber in Südtirol ist halt recht viel vom Bauernbund dominiert und der ist sehr groß und der hat auch eine gewisse Macht in den Medien und so weiter. Also den Leuten ist auch gar nicht so bewusst, finde ich, hier so im Umfeld, was das bedeutet, dieses Kleinstrukturiertsein. Also ich glaube schon, dass das eine Riesenaufgabe von uns auch ist.
Genau, also bei uns ist es sicher ähnlich. Der Bauernbund ist auch dominant und mir fällt dazu immer die Ammer ein mit ihrer Agrarmarketing, mit der Werbung, die natürlich für alle möglichen Bereiche ist und auch für Gemüse und dann halt oft, oder auch Firmen, gell, die dann oft so niedliche Fotos und Filmchen zeigen, die überhaupt nicht der Realität entsprechen und eigentlich das Bild von einer kleinstrukturierten Landwirtschaft vernutzen oder benutzen, um Kunden oder Kundinnen zu erklären, dass eh alles so gut läuft in Großbetrieben oder in industriellen Gemüseerzeugung. Ja. Und Lia, ja, bitte, ja.
Möchte ich gleich anhaken, weil mir ist das ganz oft aufgefallen, dass wenn ich dann voll begeistert erzähle, wie ich was mache. Und ja, die Leute sind dann eigentlich eher enttäuscht, weil das quasi nicht genau das ist in der Werbung, sondern quasi ein bisschen weniger oder ein bisschen weniger romantisch. Und ja, dann, also das habe ich dann oft so unfair gefunden, weil das ist so ein, man weiß nicht als Kunde, wie die Realität ausschaut. Ja. Und das ist mir da erst dann aufgefallen. Und hat eben diese Bilder dann im Kopf.
Genau.
Und ich darf den armen Marketingbeitrag zeigen.
Genau, genau.
Und genau, und dann wirkt mein, ich mache das wirklich super cool,
ja,
wirkt dann gar nicht mehr, ja, so, sondern nur, aha, ja, okay.
Genau.
Das finde ich echt total schade und unfair.
Ja, genau. Das ist ja genau der Punkt, gell? Also es werden die Bilder genommen und für was gebraucht, was nicht stimmt. Und wir müssen dann Storytelling, wie die Elisabeth sagt, betreiben zusätzlich, um das Bild wieder zurechtzurücken eigentlich. Oder eben, wenn die auch wirklich auf die Höfe kommen, eben zu sehen, ach so ist das gar nicht. Die gehen ja gar nicht mit dem Körbchen und tun jede Erbse einzeln ein und fahren mit einem ganz einen kleinen Traktor mit 3 Stammerl Mais heim und so quasi, ja. Also das ist irgendwie schlimm, finde ich, ja. Und das sind schon die Dinge, die zusätzlich für uns sind, ja. Also eben wieder eine gewisse Authentizität hineinzubringen in die Gemüse. Paul, bitte, ja.
Ja, es gibt ja die schöne Möglichkeit, die Leute einzuladen zu so Gartenbesuchen. Die Lia hat das jetzt vor 2-3 Wochen mal gemacht. Das habe ich auch hingeschaut und wir haben einige von den Kistenkunden dort gehabt. Und da kann man sich ja viel vermitteln. Und eine Sache, die mir im Gespräch mit ein paar von den Leuten dann eben aufgefallen ist, wo ich das Gefühl habe, ich glaube, da kommt was an oder das ist ein Aha-Moment. Weil wenn man eben so regional-ökonomische, also eher politische Dinge in Bezug auf einfach das Schaffen von sinnvollen Arbeitsplätzen, das ist schon wie bei uns Südburgenland, Steiermark ja auch ein Thema, dass junge Leute weggehen und der Gemüsebauer hat einfach die Chance, dass man recht attraktiv Jobs schaffen kann, die man lange machen kann, die in Vielfalt Gemüseanbau sinnstiftend sind und das ohne, dass man einen Hof erben muss, ohne dass man also, im Ackerbau oder in irgendwie Großkapital braucht, das kann man mit relativ wenig Aufwand machen. Und da haben da schon einige von den Leuten hat bestätigt quasi in ihrer Wahl, da jetzt ein Abo bei uns zu nehmen, kommt mir vorher. Also einfach, dass es Strukturen fördert. Ja.
Ich kann mich dem auch anschließen und dem vielleicht, also ich habe das Gefühl, deine Frage, Maria, war irgendwie so, ob wir das Gefühl haben, dass die Kunden das Abo abschließen oder den Beitrag zahlen, den Solawi-Beitrag oder Gemüse einkaufen kommen am Wochenmarkt, weil sie agrarpolitisch was unterstützen wollen oder was verändern wollen, was kleinen Bäuerinnen irgendwie beitragen. Und ich glaube nicht, dass das die erste Intention ist, aber ich glaube, dass wir über diesen Bildungsauftrag, den wir irgendwie in unserer Rolle dieser Direktvermarktung auch nutzen können, dass wir erklären können, okay, wir machen das aus den politischen Gründen und wir machen das für die Bodengesundheit und wir machen das für die Arbeitsplätze und für die Regionalentwicklung und bla bla bla, dass sie dann schon auch anfangen, drüber nachzudenken und dann, wenn sie das dann weitererzählen, schon auch diese Gründe dann mitnennen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das auch alle weiterhin tun.
Ich möchte aber noch im Fokus erstens einmal auf Herausforderungen, die wir so sehen in unseren Betrieben, und dann auf mögliche Veränderungspotenziale auch, was jetzt da, wenn man jetzt an die nächste GAP zum Beispiel denkt, auf Unterstützung für kleine Höfe, was sind da so Ideen? Oder wir haben zum Beispiel mehr Arbeitskräfteförderung oder eben kleine Höfe doppelt zu fördern oder Grenzen einzuziehen. Wie seht ihr das, gell? Also wo sind da Richtungen, Was kleinen Betrieben hilft, nicht nur so quasi gegen diese große Übermacht auch anzuarbeiten oder anzuwirtschaften auch, ja. Weil es viele bauern sich auch aus, also es gibt nicht nur solche, die ganz zufrieden sind, sondern auch die quasi überlastet sind und sich schon die Frage stellen, ob sich das in Zukunft auszahlt. Und auch manche Hemd hineinzugehen oder es weiterhin zu machen und zu probieren. Genau, was glaubt ihr, was sind da so Punkte, wo man da ansetzen könnte?
Also mir fällt dazu nur ein, meine privilegierte Stellung hier als Gärtnerin von einer Gemeinschaft, was jetzt natürlich, genau, für die meisten, haben eine ganz andere Situation, aber mir ist es halt so, ich bin von der Gemeinschaft angestellt und das ist irgendwie, habe ich das Gefühl, das ist so eine coole Antwort auf so viele Fragen. Es wirft auch viele andere Fragen auf, aber der Garten ist hier direkt bei der Gemeinschaft und sind so 40 bis 60 Leute, sagen wir mal, die sich das quasi leisten, dass sie sich selber mit Feingemüse versorgen und dafür halt auch Leute anstellen. Und das Gemüse wandert halt direkt in die Küche, wo halt zweimal am Tag für alle gekocht wird. Und was mir jetzt dazu nur eingefallen ist, ich glaube, dass halt generell der kleinstrukturierte Gemüsebau einfach davon profitiert, wenn die Gesellschaft gemeinschaftlich organisiert ist. Und das ist jetzt, muss jetzt nicht immer so aussehen wie hier, genau, aber genau, ich glaube, wir profitieren einfach generell davon, von Dorfleben, von einer lebendigen Zivilgesellschaft, wo überhaupt, genau, irgendwie eine gemeinschaftliche Denke auch da ist. Und das ist schön, das zu hüten, so ein bisschen, glaube ich, das, was da ist oder neu entstehen kann. Ja, das fällt mir dazu noch ein.
Das heißt, eigentlich könnten ja viele Dörfer sich sowas wünschen. Oder auch dieses Konzept einmal überlegen, um die Gemeinschaft zu aktivieren oder zu revitalisieren und gleichzeitig aber ein Gemüse, ein lokales, regionales Gemüse, das also wirklich einen Mehrwert und einen Mehrwert darstellt für die Region.
Oder überhaupt vielfältig mit Gemüse kochen. Ja, also ich glaube, braucht es schon noch viel Auseinandersetzung mit der Ernährungsweise.
Ja.
Weil eben wir haben unsere Kunden jetzt auch recht verstreut, weil je nachdem, wie man halt kocht und isst, braucht man halt das Gemüse oder eben halt nicht. Aber es wäre voll schön, so diese Idee von in jedem Dorf gibt es einen Hof und der versorgt das Dorf, das soll als Grundidee ist, das wäre es.
Ja, genau, oder mehrere Höfe.
Oder mehrere Höfe gemeinsam, genau.
Genau, ja, je nachdem.
Und, ja. Und das mit dem, eben, das strudelt sich sehr leicht. Also es ist sicher gut, selber halt für sich Arbeitszeiten und vor allem Pausenzeiten zu haben.
Ja.
Und die auch einzuhalten. und also, weil du zuerst gesagt hast, geförderte Arbeitskräfte, das ist dann, weil wir haben jetzt auch so einen Arbeitsaustausch gestartet, weil ich irgendwann mir gedacht habe, okay, wenn ich jetzt wem bezahle dafür, dass er mir jetzt am Hof hilft und mir irgendwas über den Kopf gewachsen ist, da ist es für mich also wirtschaftlicher und wirklich billiger, ich lasse das einfach und stampfe es ein und eigentlich ist es voll schade. Also wenn es da andere Möglichkeiten gibt und auch halt flexibler zu
sein.
Nicht an, weil ich weiß, manche größeren Höfe haben über AMS-Projekte dann mal wen, aber das ist so auch nur eine begrenzte Zeit und begrenzte Stunden und eine Person und ist auch nicht immer so leicht.
Zum Beispiel eine Möglichkeit wäre, dass man fördert, dass man eben genau solche gemeinschaftlichen Projekte, wie es ihr macht, diese kooperierende Gemüseanbau, dass man da zum Beispiel ohne viel Bürokratie einen Halbtagsjob oder irgendwas schafft, der dann flexibel einfach je nachdem, wo es gebraucht wird, auch mitarbeitet und auch eine gute Bezahlung hat und nicht nur irgendwo ausgebeutet wird, weil gerade irgendjemand Not an Geld hat. Ne? Also das sind auch diese Fragen, vor allem im großindustriellen Gemüsebaumachfeld, also ist das ja ein Riesenthema und es kommen ja auch die Arbeitskräfte, die jetzt aus dem Ausland kommen, kommen abhanden oder kommen einfach nimmer. Und das ist
das Schlechteste.
Ja, das ist ja positiv.
Das verzerrt halt, weil das sind dann die Preise, nach denen das Industriegemüse kalkuliert wird.
So ist es, ja. Genau, ja. Und also das heißt, wir brauchen da auch viele Verbündete in den Gemeindestuben zum Beispiel. oder irgendwo auch in einer Entwicklungsstrategie von einer Region, die das erkennen und nicht nur so quasi, wo kommt der nächste Supermarkt hin oder wo kommt das nächste Industriegebiet am Rand hin oder solche Dinge. Gell? Also wir haben ja zum Beispiel auch einen Architekten da. Hast du dich mit sowas schon beschäftigt, Fabian?
Also für regionale Entwicklung bin ich, glaube ich, der Falsche, aber ich finde es total faszinierend, diese Gedanken, die da sogar schon umgesetzt werden, so gemeinschaftliche Versorgung und Sachen zu teilen. Und nicht nur die Infrastruktur oder positive Sachen, sondern auch die Risiken und die negativen Sachen auf mehreren Schultern zu verteilen. Und ich bin zum Beispiel persönlich in einem Netzwerk, das heißt Habitat. Da geht es um Hausprojekte, um Kollektive, die vom Markt freigekauft werden in Österreich. Und das ist halt auch ein Riesenthema. Also am Land ist das absurderweise noch schwieriger als in der Stadt, weil da nur weniger möglich ist in den meisten Regionen. Also ich glaube, solche Ansätze, vor allem was Gemeinschaft betrifft, sind in allen Bereichen, ob es jetzt das Wohnen, die Landwirtschaft oder vielleicht auch Gesundheit oder Bildung betrifft, einfach Zukunftsmodelle. Ja. Oder sollten es halt sein.
Ja, genau. Und was du gesagt hast, das gemeinschaftliche Leben, ich denke mal, wo sind denn so Orte, wo wir das lernen, gemeinschaftlich zu leben? Weil wenn man jetzt zum Beispiel immer versorgen, wenn man sich das vorstellt, visionär, gemeinsam jetzt in einem Dorf, versuchen, die Ernährung oder halt vielleicht nur das Gemüse aufzustellen, dann muss ich schon mal so eine Bereitschaft oder so eine Vorerfahrung, dass das einfach auf Vertrauensbasis, so wie du das gesagt hast, Lia, gell, möglich ist und nicht so also quasi, es geht nicht darum, jetzt das beste Einkommen oder die schönste Tomate, oder weiß ich nicht, also natürlich ist es, wenn man die schönste Tomate hat, sehr schön,
aber... Aber was ist die schönste?
Ja, eben, was ist das auf der Function an, genau, ja. Aber eben wegzukommen von diesem Konkurrenzdenken und dieses Markt erobern müssen und so diese Dinge, gell, oder dann vielleicht mit Preisdumping oder eben mit schlecht bezahlten Arbeitskräften und solchen Sachen.
Gell. Ich glaube, die kleinstrukturierten Betriebe haben das eh verstanden, weil wurscht, wo man hingeht, die sind offen, hilfreich. Mhm. Ich habe so viel gelernt, einfach nur, weil ich mir viele Betriebe angeschaut habe und die offen und ehrlich waren über was gut geht, was sie ausprobiert haben, was nicht gelingt, was Herausforderungen sind, was Ideen sind. Mhm. Das heißt, das ist eine großartige Community schon. Und ja, so wäre es halt schön, wenn das größer, also wenn das größer wird. Ja. Weil dann gemeinsam kann man viel mehr schaffen. Ja. Und wenn es nicht mehr darum geht, eben das größte Haus, das größte Auto, sondern dann, hey, schauen wir, dass wir alle gut, schauen wir, dass wir alle gut leben können, einen schönen Platz haben wir.
Ja.
Dann,
ja. Daniela, bitte.
Ja, für mich ist es von zwei Seiten die Situation von der kleinen strukturierten Landwirtschaft oder wie man das verbessern kann, die Situation. Das eine ist, dass man sich selber untereinander hilft. Also sei das Gemeinschaften von unterschiedlichen Höfen oder von mehreren Höfen. Oder dass sich Konsumenten und Produzenten in irgendeiner Weise zeigen können. Aber das andere, wofür wir auch in der ÖGV einfach sehr kämpfen, ist, dass allgemein von oben die Rahmenbedingungen, die uns alle betreffen, die uns übergestülpt werden, dass wir da dafür kämpfen, dass die verbessert werden. Und ich glaube, dass wenn es Ansätze gibt bei der Sozialversicherung zum Beispiel, da gibt es ja auch so, dass je größer der Betrieb, desto weniger zahlt er eigentlich den Sozialversicherungsbeiträge. Also wenn man da für kleine Betriebe was erreichen könnte, wäre das schon ein großer Fortschritt. Und genauso mit höherer Förderung für die ersten Hektare, wir haben das ja schon bei der letzten GAP gefordert, es ist kleine Ansätze davon, wir sehen ja wirklich, aber sehr, eigentlich mangelhaft. Und gerade für den Gemüsebereich müsste man eigentlich die Fläche, die man stärker fördert, noch viel kleiner machen. Also, ein Hektar oder zwei Hektar wäre eigentlich wichtig, dass man das, dass man da nochmal eine Abstufung macht. Und ja, ich weiß nicht genau, wie wir das erreichen können, aber ich denke, dass wir da auch zusammenstehen müssen und versuchen, dass wir einfach die Rahmenbedingungen verbessern können für alle. Für alle Kleinen.
Ja, also wir haben ja bei der ÖBV auch eine Arbeitsgruppe Soziale Absicherung. Genau. Die Eva zeigt schon mit allen Händen auf, wo es eben genauer darum geht, weil das ist ja auch die Frage, wenn ich jetzt wenig Hektar habe und wenig Sozialversicherungsbeiträge zahle, niedere, bekomme ich ja am Ende meines Arbeitslebens eine sehr, sehr kleine Pension. Und beraten wird man dann oft, man soll sich so nebenbei eine zweite Säule privat durch eine Pension einzahlen, dann hat man am Schluss auch viel, ja. Die Frage ist nur, wo man das Geld hernimmt, wenn man einen kleinen Hof hat. Und sowas sollte halt auch Hand in Hand mit der neuen GAP gehen, denke mir ich, dass das klar wird, dass man ein Bild dorthin kriegt, dass das vorne und hinten zwickt, ja, und später noch einmal zwickt, ja, also wenn man dann in Pension geht und da eine ganz niedere Pension nur hat. Und weiß nicht, Eva, magst du was sagen dazu vielleicht? Da geht es auch darum, dann Forderungen aufzustellen für die nächste GAP.
Genau, also das ist das Thema, womit ich eigentlich bei der ÖBV eingestiegen bin, das Thema soziale Absicherung. Weil ich bisher auf einem Betrieb gearbeitet habe, wo wir so klar waren, dass wir gar nicht vollversichert waren, sondern nur unvollversichert. Das heißt, wir haben alle einen zweiten Job gehabt, wo wir unsere Vollversicherung haben und unsere Pensionsversicherung kriegen. Und im Endeffekt schaut aber dann, also du musst ja da irgendwo dann voll viel dazu arbeiten, damit du diese Lücke irgendwie füllen kannst im Pensionskonto. Und eigentlich, genau, braucht es da eben konkrete bessere Lösungen für kleine und Kleinstbetriebe. Genau, und in dieser Arbeitsgruppe haben wir jetzt mehrere Projekte schon gemacht, wo wir Interviews geführt haben mit Frauen in der Landwirtschaft. Also es trifft eh nicht nur Frauen, aber wir konzentrieren uns jetzt einfach mal auf Frauen. Wie es denen damit geht, erstens, was die Informationen über diese sozialen Absicherungssysteme in Österreich betrifft, aber auch, wie sie dann mit den Leistungen zufrieden sind. Und es stellt sich halt außer, erstens ist es voll kompliziert, Infos zu kriegen überhaupt. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist immer, man hat direkt ein bisschen Respekt und Angst, sage ich jetzt sogar, wenn man sich irgendwo informiert, weil man hat ja Angst, man hat bisher irgendwas falsch gemacht und muss dann womöglich voll viel nachzahlen oder solche Sachen. Genau. Man braucht Zeit,
weil
sagst
man durchkommt. Also ja, man genau. Muss einmal durchkommen.
Man muss einmal zur richtigen Person kommen, die einem überhaupt helfen kann. Und genau, dann heißt es immer, ja, in Österreich gibt es ja die Ausgleichszulage, aber eigentlich ist die Ausgleichszulage, also sprich das, was da von einer sehr kleinen Pension auf diese sogenannte, also Mindestpension wird es genannt meistens, ja. Aufzahlt wird, das ist halt, erstens kriegst du ohnehin nur, wenn du quasi alleine lebst, genau. Oder mit sehr anderen armen Menschen sozusagen zusammen, weil das geht auf dem Haushalt, also wenn du in einer WG lebst oder in einer Ehe oder sonst irgendwie mit anderen Menschen zusammen, die mehr Pension kriegen und du gemeinsam dann über diesen, das habe ich leider vergessen, ich glaube 1300 Euro oder sonst oder so ähnlich sind. Genau, dann kriegst du die Ausgleichszulage nicht und bist daher aber abhängig von den anderen Menschen in der Hoffnung, dass die dir dann
teilen. Ja, genau, mit dir teilen.
Ist das vom Eigentum auch abhängig, weil das ist bei Höfen vielleicht relevant, aber ich weiß nicht.
Es ist insofern vom Eigentum, also vom Einheitswert zum Beispiel abhängig, weil von, aus dem Auszug quasi berechnet sie ja, wie viel du einzahlst.
Aber es ist nicht so wie bei der Mindestsicherung, man kriegt die Ausgleichszulage nur, wenn man kein Eigentum hat.
Nein, mit dem hat das nichts zu tun. Soweit ich weiß zumindest, aber ich bin jetzt auch noch nicht völlig drinnen in den.
Ich habe nie nachgeschaut.
Und insofern gehen eben unsere Forderungen in Richtung bessere Information, Sensibilisierung von Informationsstellen, von Frauenberatungsstellen, aber genauso von beratenden landwirtschaftlichen Organisationen bis hin eben zu der Frage, kann man nicht auch die Ausgleichszulage, weil das würde nicht nur Bäuerinnen und betreffen, sondern alle Menschen eigentlich, die zu wenig
verdienen.
So würde ich sagen, Erwerbsarbeit gemacht haben, aber ja, verdient haben sozusagen, dass man die Ausgleichszulage in einer Höhe ansetzt, dass Menschen auch wirklich gut davon leben können und nicht irgendwo unterhalb der Armutsgefährdungsschwelle. Genau. Wer sich da einbringen mag, kann sich voll gern bei uns melden. Wir sind so eine kleine Arbeitsgruppe, die jetzt demnächst sich wieder trifft, meistens online. Genau. Einfach gern bei der ÖBV. Wahrscheinlich office@viacampesina.at mal anschreiben. Danke.
Genau. Danke, Eva, für den Input und den Hinweis, genau, dass da eigentlich schon was am Laufen ist und dass man sich gerne auch beteiligen kann und informieren. Wird auch versucht, ein Netzwerk, also es gibt schon bei der Sozialversicherung auch Menschen, die, denen bewusst ist, dass da was in Schieflage ist und nicht so gut läuft. Aber eben, was heißt das? Du arbeitest für was Tolles. Mhm. Dein Einkommen ist nicht riesig. Dein Sozialversicherungsbeitrag. Gut, zahlst nicht
und
viel.
Ich muss ihn, ja, aber ich muss ihn zahlen, wurscht, ob ich noch einen anderen Job habe oder nicht. Also ich werde doppelt, ich werde doppelt versichert für eine Leistung, wenn
Genau. Genau. Und am Ende bleibt nicht viel über, also wenn du in Pension gehst, gell? Und ich denke mir, da ist schon die Frage, was ist Arbeit wert? Also es geht von dem, und darum komme ich immer wieder auf diesen Wert der kleinen Höfe, was sind kleine Höfe wert? Sind die was wert, weil was ausschaut? Sind die was wert, weil dort wer eine wertvolle Arbeit leistet? Weil er für die Gesellschaft eine wertvolle Arbeit leistet, für die Natur, für die Artenvielfalt. Wo ist da der Wert? Gell? Also in einem Staat, wo wir halt leben, ist halt nun einmal das System so, dass man da irgendwo zum Glück irgendwo ein soziales Netz hat oder eben eine Versicherung, eine Pension bekommt. Aber wie das verteilt ist, ist manchmal ein bisschen fragwürdig. Kommt mir halt vor.
Das ist aber generell in unserer Gesellschaft so, oder? Dass die Sachen, die eigentlich den größten Wert haben, werden am wenigsten in Geld wertgeschätzt.
Oder gar nicht bezahlt.
Oder gar nicht
bezahlt. Genau, die ganze unbezahlte Care-Arbeit, genau, die ja auch bei kleinen Höfen wahrscheinlich viel ist. Weil das wäre zum Beispiel auch die Arbeit, wenn man dann eben mit den Konsumentinnen redet, ihnen Beispiele für
Stunden mitschreiben.
Ja, genau. Ja,
einen
genau.
Fairen Stundenlohn.
Ja, genau. Ja. So. Was sind noch Herausforderungen? Ja, bitte. Antonia?
Ich habe einen Erfahrungsbericht, weil wir jetzt gerade von der SVS geredet haben und vom Starten in der kleinstrukturierten Landwirtschaft, also was Bürokratie betrifft. Ich war, ich glaube, dreimal auf der Bauernkammer und zweimal persönlich bei einem SVS-Beratungstermin und einmal telefonisch. Und schlussendlich sind wir draufgekommen, dass ich mich eigentlich gar nicht über die Bauern-SVS versichern lassen kann, weil ich nur 2400 Quadratmeter momentan pachte und das zu wenig ist für die. Und ich habe gesagt, ich will mich ja gern selber voll versichern. Nein, das ist leider nicht möglich, weil ich leider eine zu kleine Fläche bewirtschafte. Nein, das wollte ich gleich sagen, dass das auch so schwierig ist, die Bürokratie, die Hürden, was man da bewältigen muss und wenn man nicht einen langen Atem hat, so genannt, gibt man halt vorher auf, bevor man so sein Ziel kommt oder dass man mal richtig losstarten kann. Dann muss man über Umwege schauen, dass man zu einer Versicherung kommt. Das habe ich also jetzt dann über Seminartätigkeiten als neue Selbstständigkeit Genau, so habe ich das jetzt gelöst. das Problem.
Ja. Ja,
genau. Das war vielleicht auch was, was man schauen konnte. Dem wird zuerst schon gesagt worden, ist auch die Fläche, die ist besser ein bisschen senken. Warum muss alles so groß sein, was man startet?
So, ich bringe da gleich einer, weil das erinnert mich sehr an meine Erfahrungen. Ich habe auch einen viel zu kleinen Einheitswert von 300 Euro, wo man 1500 Euro braucht, dass man in die Pflichtversicherung fällt. Und dann nach ewigem Hin und Her, also mein Berater von der SVS hat mir zuerst gesagt, am besten brauchten sie Fläche dazu. Die müssen es nicht selber bewirtschaften, das ist wurscht, aber das ist leichter. Und dann ist mir die Möglichkeit aber eröffnet worden, relativ unerwartet, dass ich mich freiwillig pflichtversichern kann. Und habe da ein Formular hingeschickt und das war ewig hin und her und habe dann einen Monat später das Formular wieder zurückgekriegt, leer, mit dem Vermerk, dass sie das gekriegt haben und das ist super, aber wenn ich nicht in 14 Tagen noch das Formular schicke, nehmen sie an, ich will es doch nicht machen. Und das war richtig strange und auf jeden Fall habe ich das dann geschickt und es hat dann funktioniert, es ist durchgegangen. Wurde mir aber angekündigt, dass ich jedes Jahr eine Kontrolle von der SVS haben werde und die quasi mir dann erklären, ob ich davon leben kann. Und wenn ich es nicht kann, dann wird es wieder rückgängig gemacht und ich bin wieder nicht berechtigt, pflichtversichert zu sein, freiwillig. Und ja, es ist ein bisschen ein Kabarett gewesen, aber das kann ich sehr teilen, die Erfahrungen, dass es grenzt an eine Schikane eigentlich. Es gibt so gesehen in der Landwirtschaft keinen Modus einzusteigen, außer zu erben. Also abgesehen jetzt einmal von Großkapital und dass man sich einen Hof kauft als Investment. Aber es ist echt schwierig in dieser Größenordnung, wo es noch irgendwie leistbar ist, mit ein paar tausend Quadratmeter, einfach so sich versichern zu dürfen. Obwohl man ja seine Beiträge auch gerne zahlen würde. Also, aber es ist möglich. Man muss vielleicht nicht in allen Ländern gleich. Das ist also ein bisschen ein Problem in Österreich. Aber ein Kampf, der echt ewig erscheint, aber vielleicht, ich bin da vorsichtig, aber vielleicht funktionieren kann, wenn man ein bisschen Glück hat.
Hast du schon so eine Kontrolle gehabt?
Und ja, nein, ich bin jetzt über ein Jahr versichert. Und hatte diese Kontrolle noch nicht, wobei ich mich im Juli damit dann angemeldet habe. Das heißt, ich warte damit darauf, dass die jeden Moment kommen und schauen. Und die wollen dann, ja, ich weiß nicht, was sie wirklich sagen, wenn sämtliche Rechnungen, wo sie verdienen und so weiter.
Und dann sagen sie dir, wie viel du verdienen
musst. Und dann sagen sie mir, wie viel ich zum Leben brauche und schauen, ob das gerechtfertigt ist, ja.
Gibt es noch Fragen, Beiträge, Herausforderungen, Ideen, wie wir den Wert der kleinen Höfe, speziell im Gemüsebereich, auch in die nächste GAP und überhaupt eben in viele Systeme auch verankern, um da einfach besser abgesichert zu sein und einfach, ja, eine gewisse, auch für mich ist das eine Frage der Gleichberechtigung auch, also was ist die Arbeit wert und ja, und nicht nach diesen Zahlen eben zu gehen.
Halt auch viel, was die Gesellschaft möchte, oder? Will ich lieber die Großbetriebe, dann mache ich es den Kleinen halt möglichst schwer, dann hören eh ein paar wieder auf und dann heißt es halt von unserer Seite halt nicht aufgeben. Ja, ich überlege noch gerade irgendwas Positives.
Ja, das war meine Frage. Ne? Ja, genau. Wie viel politische Teilhabe oder Solidarität oder auch Begleitung von Konsumentinnen brauchen wir oder wünschen wir uns, weil wir ja nicht zur Mehrheit, also wenn man von der Gesellschaft redet, ja, also dann wissen wir, dass man nicht einmal innerhalb von Bauern und Bäuerinnen da irgendwo jetzt so diese Position haben, dass die sagen, ja, aber auf die schauen wir schon an, weil die sind schon wichtig, zumindest für unser Image sind sie wichtig. Gell? Und genau, wo ist da, also da braucht es einfach, meiner Meinung nach, braucht es da einfach irgendwo einen Zug dorthin, dass wir das umsetzen, vor allem wenn die GAP kommt und neue Rahmenbedingungen und das vielleicht nationalisiert wird noch dazu, dieses Förderwesen, und da müssen wir, ja, da braucht man das noch mehr, und ich denke mir, da braucht es einfach auch Strategien in diese Richtung, ja. Also so eine ehemalige Opfer von der ÖBV hat immer gesagt, man braucht als Bäuerin ein politisches Standbein. Genau, das war Christine Bichler-Brix, genau. Und ich finde, das ist so eine ganz kluge Aussage, weil wir einfach in der normalen bäuerlichen Vertretung eben das nicht haben. Mhm. Ja, also die auf kleine Höfe schaut, die auf alternative Formen der Bewirtschaftung, auf solidarische Landwirtschaft und so weiter. Möchtest du was sagen?
Ja, das Politische ist sehr wichtig auf den Höfen, aber eben auch, dass man schaut, dass man in der großen Politik, in der EU oder so, Einfluss nimmt. Und da passiert zum Glück doch viel Positives, neben vielem anderen, weil erkannt wurde, dass halt das Höfesterben noch nicht aufgehört hat und dass wenig Interesse oder zumindest wenig Zuzug in die Landwirtschaft ist von den Jungen, wenig neue Betriebe eröffnet werden. Und da gibt es ein klares Bekenntnis jetzt vom neuen EU-Kommissar für Landwirtschaft, den Herrn Hansen, ein Bekenntnis für Generationennachfolge in der Landwirtschaft, dass es notwendig ist, aktiv Menschen da reinzubringen. Und da bringt sie die ECVC, also die Europäische Organisation der Via Campesina, wo auch die ÖBV dabei ist, bringt sie da sehr aktiv ein mit vielen jungen Menschen, die sehr engagiert sind, da beratend und unterstützend dabei zu sein, und diese Stimmen werden auch gehört. Also es ist recht ermutigend, weil ich ja da auch ein bisschen dabei bin, dass man sieht, man kann auch was bewirken schlussendlich. Also es ist nicht, wie soll ich sagen, es ist nicht nur das, was wir daheim machen, sondern wenn wir uns zusammen tun und diese Ideen miteinander teilen, und das sammeln wir dann aus vielen europäischen Ländern und bringen uns vor die EU-Kommission und sagen, hey, da ist auf jeden Fall ein Bedarf nachzuschärfen, und natürlich bringen wir gleich Verbesserungsvorschläge mit. Es scheint so, als würden wir gehört werden. Was dann daraus wird, das wird sich weisen, aber es gibt die Möglichkeit für kleine Bäuerinnen und Bauern auch da am Tisch dabei zu sitzen, wenn diese wichtigen Themen besprochen werden. Und da ist der lange Atem sehr wichtig, und da kann man Kraft schöpfen aus diesen Treffen, wo man mit Gleichgesinnten irgendwo sie austauscht, man jammert über Probleme, man sagt, wie schlimm es ist, aber man findet dann doch ein positives Bild gemeinsam, und ja, das ist ermutigend. Und ja.
Magst du was von den eingebrachten Verbesserungsvorschlägen erzählen?
Es gibt ja ganz verschiedene Modelle, wie die Förderungen in den EU-Ländern verteilt werden. Das ist ja doch zum großen Teil Sache der Mitgliedstaaten. Und wie es in Österreich die Junglandwirteförderungen gibt und dass man mehr Einmalzahlung kriegt und dass die Hektar dann noch vermehrt gefördert sind. Ich kenne mich da nicht sehr gut aus, weil ich das nicht beanspruchen darf, weil ich zu klein bin. Also so viel dazu. Aber wir sammeln halt dann Best-Practice-Beispiele, wie zum Beispiel, dass in Frankreich jede Person, die neu in die Landwirtschaft einsteigt oder einen Hof übernimmt, eine Zahlung von 50.000 Euro bekommt. Und wenn da jetzt aber mehrere Leute ein Hofkollektiv gründen, dann kriegt das jeder von denen.
Nein.
Und also da ist der Sean, der ist in der ECVC, also in der Via Campesina, da mit dabei in der Coordinating Committee, auf jeden Fall engagiert sich sehr. Und die haben zu dritt einen kleinen Betrieb gegründet mit Jungpflanzen und haben 150.000 Euro Startgeld gekriegt. Und die einzigen Bedingungen sind, dass man landwirtschaftliche Ausbildung macht, das schon. Man muss das auch machen dann, man kann nicht nur kassieren. Aber das hilft wirklich, und es ermutigt viele Menschen, diesen Weg auszuprobieren. Und Damit werden halt Hürden abgebaut und diese Ideen, das ist ja sehr, sehr prominente, aber diese Ideen sammeln wir und evaluieren sie mal intern als junge Bäuerinnen und Bauern und legen es dann vor in einer Sammlung, was in den verschiedenen Ländern viel bringt und was er dazu führt, dass tatsächlich jemand einsteigen will in die Landwirtschaft. Das ist ein Beispiel. Anderes wäre zum Beispiel, dass man Land zur Verfügung stellt vom Staat oder von privaten Akteuren in den meisten Fällen und das dann jungen Bäuerinnen zur Verfügung stellt, dass sie einfach anfangen und einmal lernen, wie es ist, ein Feld zu beackern. Und das gibt es in Belgien, das gibt es in Frankreich, das gibt es in Spanien, aber halt im sehr kleinen Maßstab. Und das kann man sich anschauen, weil dadurch ist es möglich, ja, da dazu zu kommen, Land zur Verfügung gestellt zu bekommen, wo es oft gar nicht verfügbar ist sonst. Und das ist ja eine weitere große Hürde für den Einstieg. Also es gibt diese Ideen, man muss sie nur zusammentragen und den Entscheidungsträgern nahelegen und das mit viel Ausdauer. Und jetzt ist eine gute Zeit scheinbar, dass wir da auch durchkommen und weiterkommen damit mit einigen dieser Ideen. Alles wird es eh nie spülen, aber das ist sehr, sehr beflügelnd, weil es was bringt, was wir tun. Und vielleicht ist es ein Schritt einmal, ja.
Also zu dieser Frage, was können wir jetzt tun, ist mir jetzt noch eine Geschichte eingefallen. Ich war letztens auf einer Veranstaltung in Graz, wo ich mit jemandem von der Landwirtschaftskammer ins Reden gekommen bin. Wir haben lange geredet. Und anscheinend ist es tatsächlich so, dass, also da ist mir nochmal aufgefallen, das, was wir da machen, also lokales Gemüse, qualitätsvolles Gemüse, das ist schon richtig was wert und das wird nachgefragt. Und der war dann gleich so, ja, na, also wenn du eigentlich mehr machen willst, da sind Flächen, da sind Gewächshäuser und sie suchen eigentlich Leute. Und da habe ich gesagt, ja, ich bin aber eigentlich eh ganz glücklich auch mit meiner Situation, wie es ist. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich das so jetzt machen würde, wenn ich jetzt quasi am freien Markt das verkaufen müsste, weil mir ist es schon auch noch wichtig, ein Leben außerhalb davon zu haben oder mich meinen Rücken halt nicht ganz kaputt zu machen. Und fing halt gleich an, ja, na, ich würde es ja eh selber auch machen, aber mein Rücken ist ja auch nicht mehr so. Und dann habe ich mir gedacht, aha, und andere sollen sich den Rücken aber kaputt machen. Und irgendwie, genau, ich glaube, es ist voll wichtig, dass wir da auch selbstbewusst sind und sagen, das, was wir da machen, ist was wert. Und wir haben auch ein Recht auf ein erfülltes Leben und dass wir uns nicht kaputt buckeln. So, und das ist, genau.
Was wären so Wünsche also, oder Visionen für dich?
Ich wünsche mir schon, dass ich ein Einkommen mit meinem Hof erwirtschaften kann, von dem ich auch leben kann. Mhm. Das war eigentlich auch der Ursprungsplan. Und genau, damit man sich eben nicht kaputt buckelt, habe ich jetzt zurückgeschraubt. Mhm. Aber eigentlich wäre das die Vision, weil ich finde, es ist eine wichtige Arbeit und das sollen ganz viele Leute machen. Mhm. Und es soll aber genau nicht in die Richtung Leistung und ich habe das jetzt so super gut gemacht und deswegen, also nicht dieses wirtschaftliche, unternehmerische Denken von immer mehr und immer mehr, sondern so diese Arbeit hat einen Wert und von der kann ich gut leben. Mhm. Das wünsche ich mir. Mit einer Kooperative, mit einem, genau, gegenseitigen, wie auch immer, Arbeitsaustausch, Motivationsaustausch, ja, für in 10 Jahren und sagen wir in 30 Jahren dann schon den jedes Dorf sei
Höfe. Super.
Genau. Mit einer Versicherung, die bezahlbar ist, wo ich dann auch Leistungen in Anspruch nehmen kann, wenn ich mal krank bin. Genau. Ja, und auch mit einem bisschen einen positiveren Ausblick auf einen Pensionsanspruch, weil ich mir denke, wir machen das Essen für Leute. Nicht nur das Essen, ja genau. Auch so viel Soziale und Landschaft und Umwelt und
Artenvielfalt.
Artenvielfalt und tausend Sachen mehr. Und ich wünsche mir, dass das mehr anerkannt wird, dass das mehr gesehen wird. Ich wünsche mir generell für die Gesellschaft, dass mehr drauf geschaut wird, wie Leute sich ihr Leben oder ihren Lebensstil finanzieren und dass nicht aufgeschaut wird zu denen, die urviel Geld haben, weil dann müssen sie was richtig gemacht haben, sondern sagen, auf wie viel Rücken ist denn das passiert? Und schauen wir doch, dass wir, weil wir sind mehr in Wahrheit. Schauen wir, dass wir uns zusammentun und da was auf die Beine stellen.
Danke, herzlichen Dank, Lia.
Radio B138.
Wir sind,
was du draus machst.
Free Audio Post-Production. By Alphonic.com.